Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Den Predigtext haben wir schon gehört. Ich lese noch einmal die Verse 7 bis 11 aus dem Philipperbrief. Und Sie können es an der PowerPoint mitverfolgen. Bisschen klein, aber so haben Sie alles im Überblick. Paulus schreibt: Was mir Vorteil war, das habe ich um Christi willen für einen Nachteil angesehen. Übersetzung ist klein, bisschen anders. Also er beschreibt das so im Sinne von Gewinn und Verlust, also ist in besonderen finanzielle Rechnung. Was mir vorher Vorteil war oder Gewinn war, das habe ich um Christi willen nun für einen Nachteil oder Verlust angesehen. Ja, ich erachte es noch alles für ein Hindernis gegenüber der überwältigenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Um deswillen ist mir all das ein Schaden geworden und ich erachte es für Dreck. Diejenigen, die sich bei diesem Text auskennen, wissen es, das, was er mit Dreck bezeichnet, Entschuldigung, wenn ich das jetzt sage, heißt eigentlich Scheißdreck. Also es ist Kot. Also es ist Kot mit gemeint. Halte ich es für Kot, damit ich Christus erkenne und in ihm erfunden werde, damit ich nicht meine eigene Rechtfertigung habe, die aus der Gesetzesbefolgung, sondern die durch das Vertrauen auf Christus kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott dem Glauben zugerechnet wird. Ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Teilhabe an seinem Leiden und so seinem Tod gleichgestaltet werden, damit ich gelange zur Vorausauferstehung von den Toten. Ich fange mit einer Klammerbemerkung an und dann komme ich zur eigentlichen Predigt. Das Wort Vorausauferstehung will ich wesentlich einmal kurz erklären. Das ist eine Wortschöpfung des Paulus. Da steht nicht, ich hoffe, dass ich zur Auferstehung komme, sondern zur Ex-Anastasis, zur Vorausauferstehung, zur Herausauferstehung von den Toten. Diejenigen, die beim letzten Sonntag hier waren, da habe ich über das Friedensreich gesprochen und jenes Reich, das kommen wird, wenn Jesus kommt. Und dann kommt er, um ein Friedensreich aufzurichten und nach Ende dieses Friedensreiches kommt es zur allgemeinen Auferstehung von den Toten und zu dem Gericht. Können Sie sich nochmal anhören im Internet. Und Paulus sagt hier, ich hoffe, bei der Vorausauferstehung von den Toten dabei zu sein. Bei der Auferstehung vor dem Friedensreich. Das meint das. Und bei der Auferstehung hinterher muss man nicht drum bitten. Da werden alle auferstehen. Da muss man auch nicht dran glauben, das wird geschehen. Ob für Gläubige oder Ungläubige, alle werden einmal auferstehen und sich vor Jesus verantworten müssen. Aber das ist interessant, also das kommt einmal, deswegen weise ich darauf hin. Aber das soll heute nicht unser Thema sein. Noch einmal, darum hofft er, dass er zur Vorausauferstehung kommt vor dem Beginn des Friedensreiches. Aber jetzt geht es um die Predigt, liebe Gemeinde. Aus jedem Wort dieses Textes spürt man die alles bisherige umwertende Erfahrung heraus, die Paulus durch die Begegnung mit Jesus machte. Alles wurde durch diese Begegnung mit ihm neu geordnet. Das, was ihm vorher wichtig war, seine ganze religiöse Ausbildung, die er mit Eifer verfolgte, wurde in den Schatten gestellt, ja als schädlich angesehen. Wir kennen vielleicht auch solche ähnlich umwertenden Erfahrungen. Man kennt sie negativ, wenn zum Beispiel ein Mensch stirbt. Dann ist auf einmal von einer Sekunde auf die andere alles anders. Und das Leben erscheint in einem anderen, man kann jetzt fast gar nicht sagen Licht, sondern eher in einem anderen Dunkel. Durch den Menschen, der nicht mehr da ist, durch eine Trauererfahrung. Man kennt es auch positiv. Wenn wir uns in einen Menschen verlieben, wenn ein Kind geboren wird, wenn wir von einer Krankheit genesen, auf einmal ist das Leben in einem neuen Licht. Lebensmut fließt uns zu, Freude auf die Zukunft, auf das, was kommen wird. Wir haben auf einmal wieder Lust aufs Leben. Das ist jetzt nur ein innerweltlicher Vergleich, aber es gibt solche tief verändernden Erfahrungen, auch innerweltlich schon. Und Paulus hat das so ähnlich mit Jesus erlebt, so ähnlich nur deswegen, weil natürlich das Kennenlernen des Sohnes Gottes, entschuldigen Sie, liebe Verliebte,
stellt selbst das Verliebtsein in Schatten. Wenn man ihn wirklich erkennt. Und den Auferstandenen, eine reale Begegnung, hat er gehabt. Der Brief ist etwa 20 bis 25 Jahre nach dem sogenannten Damaskus-Erlebnis. Einige, Sie werden es wissen, Paulus vor Damaskus, ist Jesus ihm begegnet. Und er ist 25 Jahre circa danach geschrieben, aber immer noch ist Jesus ganz real. Das heißt, Glaube heißt nicht, ich bin einmal Jesus begegnet vor 25 Jahren und jetzt erinnere ich mich immer daran und beziehe Kraft aus der Begegnung von damals, ne? So wie Sie vielleicht einen Menschen jetzt 25 Jahre nicht mehr gesehen haben, aber das war eine tolle Begegnung. Nein, von diesem Augenblick an war Jesus immer da. Und dieses immerwährende Dasein nennt Paulus Jesus erkennen. Also dieses Erkennen, wenn in der Bibel vom Erkennen oder Erkenntnis Christi gesprochen wird, das ist nicht ein Nachdenken über jemanden, über Jesus oder so, oder ein Fürwahrhalten von etwas, sondern mit Erkenntnis oder Erkennen ist ein Kontakt gemeint. Wenn Sie einen Menschen kennen, zu dem Sie einen Herzenskontakt haben, ne? Und man merkt, da verstehen wir uns, da entdecken wir was, dann haben Sie vielleicht ein Bild, was passiert zwischen Jesus und Ihnen oder passieren könnte. Das meint Erkennen, einen tiefen Kontakt, ein tiefes Verstehen, ein Anteilnehmen, ein, ach, jetzt sag ich dir mal was und jetzt sagst du mir mal was. Das meint Erkennen. Und von dort an war auf einmal alles anders für Paulus. Zum Beispiel für ihn das Eigenbemühen, Gott zu gefallen. Also wenn sie einen Menschen lieben und so. Ne? Das ist nicht mehr das Hauptthema. Man tut das dann einfach. Und aber auch solche Dinge wie, solche Sätze wie, aller Welt Leiden fallen nicht ins Gewicht gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Jesu. Ja, das geht nur, wenn man da auch wirklich was erkannt hat. Es geht nicht durch Nachdenken. Und solch ein Erkennen ist nicht nur für Paulus, sondern für jeden Christen möglich. Für jeden hier in diesem Raum. Liebe Schwestern und Brüder, ich möchte mit Ihnen heute eine Wanderung in Ihr, in mein Herz machen und dem nachgehen, ob wir Jesus so kennen, erkennen, wie es Paulus tut. Wie gesagt, ich glaube, das möchte Jesus für jeden. Jetzt denken Sie nicht an den Nachbarn, denken Sie nur an sich. Aber ist es so in unserem Herzen? Ich halte das für eine sehr wichtige Frage, denn wenn wir Jesus so erkennen, dann kommt unser Herz wirklich zur Ruhe. Auch alle Fragen und Zweifel, die uns oft so plagen, die mögen uns mal so ein bisschen antippen, aber in der Tiefe nicht erschüttern. Einige von Ihnen wissen, dass ich die Andachten von Oswald Chambers liebe. Ich kann nur Ihnen wirklich empfehlen, kaufen Sie sich das Andachtsbuch, hör mal, die 20 Euro, können Sie ausgeben, oder die 15, mein Äußerstes für sein Höchstes. Ein wunderbares Andachtsbuch, Oswald Chambers, um die Wende zum 19. Jahrhundert hat er gelebt, unter anderem stark verbunden mit dem CVJM, ein wirklicher Herzenslehrer. Am 15. August schreibt er in seiner Andacht Folgendes, deswegen drei Tage her. Er schreibt, seine Frau hat das übrigens zusammengestellt, nachdem er verstorben ist, schon mit Mitte 30, hat seine Frau die Andachten zusammengestellt, weil die so wertvoll waren, seine Lehren. Ist meine Erkenntnis, fragt er, mein Erkennen Jesu aus dem geistlichen Wahrnehmungsvermögen meines Innern geboren oder besteht sie nur aus dem, was ich gelernt habe, indem ich anderen Menschen zuhörte? Ist das Erkennen Jesu in meinem Innern oder nur aus dem Zuhören? Er macht auf einen Unterschied aufmerksam, einen Unterschied aufmerksam. Leuchten mir die Dinge ein, die mir gesagt werden, zum Beispiel hier in einer Predigt und so, wenn Sie uns hören, freut uns ja auch, wenn es Ihnen einleuchtet. Oder kommt es aus einer Begegnung mit Jesus heraus? Wissen Sie, alle Predigten sind nur Wegbereiter. Wir stehen nicht umsonst hier, weil Sie sollen direkt zu ihm gehen. Ne, als Symbol des Altars. Und er fragt weiter, gibt es in meinem Leben etwas, das mich mit dem Herrn Jesus als mit meinem persönlichen Erlöser verbindet? Und er sagt dann, alle geistliche Lebensgeschichte muss auf dem Fels persönlicher Erkenntnis stehen. Auf dem Fels persönlicher Erkenntnis. Verstehen Sie die Fragestellung? Ich erinnerte mich beim Nachdenken über diese Art des Erkennens an einen Brief, den ich bekam. Da beschreibt eine Person, wie sie den Glauben, sie musste auch von einer Gemeinde in eine andere gehen, wie sie den Glauben in ihrer neuen Gemeinde erlebt. Und sie beschreibt dasselbe, was Oswald Chambers beschreibt. Und ich fand mich darin wieder, zum Teil, was sie von der Gemeinde beschreibt, aber auch, was in ihrem eigenen Herzen vorging. Das ist ein Brief einfach eines Gemeindegliedes. Und sie schrieb mir, diese Person, so allmählich fange ich an zu verstehen, was an dem Glauben in dieser Gemeinde anders ist als an meinem. Ihren Glauben nehme ich so wahr, wie es ein Pastor mal ausgedrückt hat. Er sagte, in vielen Gemeinden sei es seiner Erfahrung nach weitgehend so, dass der Glaube ein Fürwahrhalten von Glaubenssätzen ist. Genauso kommt mir das hier vor. Alles läuft sehr über den Kopf und deshalb müssen Sie sich beim Glauben auch so anstrengen und reden so oft von Zweifeln. Man könnte für Kopf genauso gut Gefühl einsetzen, sage ich jetzt. Alles läuft über das Gefühl, deswegen müssen Sie sich immer wieder anstrengen, gute Gefühle zu haben. Und wenn sie nicht da sind, geraten Sie in Zweifel. Und dann schreibt sie weiter, diese Person, während ich Kraft und Trost aus dem bloßen Anschauen Jesu gewinne. Das ist ein anderes Wort für Erkennen Jesu. Während ich Kraft und Trost aus dem bloßen Anschauen Jesu gewinne, wird ihr Glaube immer wieder erschüttert, wenn in der Welt eher Hass als Liebe sichtbar ist. Kennen Sie das auch von sich? Oder wenn etwas Schlimmes im Leben passiert, natürlich empfindet diese Person auch Schmerz, wenn Hass passiert, wenn Leid sie trifft, aber sie beobachtet sehr fein, dadurch geht ja Jesus nicht weg. Sie schreibt weiter. Für sie entsteht dann immer die Frage, wo Gott denn eigentlich ist. Gott, wo bist du? Für sie entsteht dann immer die Frage, wo Gott denn eigentlich ist. Und sie rufen sich gegenseitig dazu auf, trotzdem an ihm festzuhalten. Er scheint für sie gar nicht gegenwärtig zu sein, sondern eben in ihrem Festhalten zu bestehen. Können Sie ein bisschen nachvollziehen, was diese Person wahrnimmt? Können Sie ein bisschen nachvollziehen? Versuch, ins eigene Herz zu gehen. Und was sie beschreibt, das ist nicht vom hohen Ross aus. Verstehen Sie es nicht so vom hohen Ross, ich bin die tolle glaubende Person und das sind alles die irgendwie so Dilettanten sind. Nein, sondern was sie beschreibt, ist in der biblisch-kirchlichen Tradition beschrieben mit der Gabe der Herzensschau. Man spürt, was in den Herzen der anderen vor sich geht. Es wird auch von Jesus erzählt, er sah, was in ihnen war oder in ihrem Herzen war. Und vielleicht kennen Sie das aus Ihrem eigenen Herzen, diesen Unterschied zwischen, ich möchte es mal so ausdrücken, glauben wollen oder einfach nur wirklich bei Jesus sein, ihn innerlich wahrzunehmen. Wenngleich Himmel und Erde untergehen, du bist meines Herzens Trost und mein Teil. Und zwar du und nicht, dass ich mir vornehme, weiter an dich zu glauben. Ich möchte sie einführen in eine Herzensunterscheidung in ihnen selber. Verstehen Sie, das ist ein Unterschied, ob ich mir Jesus vorstelle oder ob ich ihm begegne. Das ist eine große Unterscheidung. Und am Ende schreibt sie noch, diese Person, darum loben sie auch kaum und freuen sich nicht wirklich im Glauben. Sie kennen das gar nicht, dass die Freude am Herrn selbst unsere Kraft ist. Aber wie können sie dahin kommen? Die Freude am Herrn selbst, in diesem Augenblick. Ja, wie können wir dahin kommen? Und oder wieder dahin kommen oder jetzt dahin kommen? Und damit auch zu Jesus und der Kraft seiner Auferstehung und der Gemeinschaft seiner Leiden, von denen ja da geschrieben ist. Ehrlich gesagt, das ist für mich eine meiner Lebensfragen. Oder Tagesfragen, Augenblicksfragen, immer wieder neu. Und vielleicht beginnt hier ein, wie man da hinkommen kann, überhaupt erstmal, dass man zu spüren beginnt und auch ehrlich zu sich wird und es manchmal auch schmerzhaft wehtut, dass man merkt, es ist ein Unterschied, ob ich an Glaubenssätze glaube oder an Vorstellungen über Jesus oder mit ihm Gemeinschaft habe. Vielleicht muss man das erstmal auch mal wahrnehmen, dass es da einen Unterschied gibt. Ich erinnere mich noch, als ich das erste Mal mir das eingestand, da war ich schon lange Pfarrer. Und dann spürte ich war immer gläubig. Ich war immer ein gläubiger Mensch. Weitgehend. Weitgehend gläubig. Ne? So. Und dann merkte ich bei einigen Menschen, hör mal, die glauben nochmal anders. Da ist Jesus realer als bei dir. Und dann habe ich gebetet, Jesus, du bist doch genauso zu mir, aber ich erlebe dich nicht so real. Und das war ein Schmerz der Seele. Aber das war ein wichtiger Schritt in mir. Es war wie eine zweite Bekehrung. Sehen Sie, man kann sich ja für Jesus entscheiden. Da wird ja auch heute viel Wert drauf gelegt. Entscheide dich für Jesus. Ja, man kann sich für ihn entscheiden, aber ihn innerlich wahrzunehmen, ist nochmal etwas anderes. Und vielleicht beginnt das ja mit etwas ganz Schlichtem, auch immer wieder neu, dass man wirklich im Glauben sich entscheidet, wirklich, aber dann auch wahrnimmt, Jesus, du bist da und wartet, bis man das merkt. Ja, und irgendwie ist es auch immer wieder ein Wunder, wenn der ewige Gott auch ins Herz kommt. Aber Paulus, und dann hatte da scheinbar eine große Selbstverständlichkeit drin. Und Begegnung, ihm nahe sein, ist nicht die Frucht einer Leistung. Sehen Sie, wenn wir einander wirklich begegnen wollen, in einem Zweiergespräch, ne, dann müssen Sie doch nichts leisten. Sie müssen nur Ihr Herz öffnen. Muss man doch nichts machen. Muss man doch nicht. Also man kann alles machen. Man kann Feuer kochen und man kann die Wohnung putzen und weiß, was ich weiß. Das kann man alles machen. Aber das Entscheidende ist dieser Kontakt. Es ist keine Frage der Leistung, sondern des inneren Wachwerdens und Wagnisses füreinander. Und Jesus, anders als wir Menschen, ist ja vollkommen die Liebe. Und ich kann ihn wahrnehmen. Begegnung ist, und dann kann ich nur bitten und sagen, Herr, mach meinen Geist für dich wach, der du da bist. Jesus liebt jeden von uns unbändig. Für jeden ist er gestorben, nicht verstorben, für jeden ist er gestorben, hat sich hingegeben. Und das ist wirklich wahr. Und dann fällt auf einmal dieses Geheimnis in mein Herz, so wie bei Thomas, als ihm der Auferstandene begegnet und auf einmal sagte, mein Herr und mein Gott. oder zuvor Maria am Grab. Maria, ja, Rabuni. Petrus wird gefragt, hast du mich lieb? Ja. Paulus, warum verfolgst du mich? Und so ist Jesus auch vor ihnen. Das nennt man erkennen, ihn erkennen. In anderen Teilen der Bibel heißt es Wiedergeburt oder was auch immer. Jesus selbst, auf einmal erkennt man ihn tiefer. Nicht nur Jesus gibt es, sondern dich, Jesus, gibt es. Und die Frucht ist immer eine große Freude. Man muss nicht in die Luft springen, aber das Herz freut sich. Mein Herz geht in Sprüngen und kann nicht traurig sein, ist voller Freude und Singen. Und weil es eine Freude ist über Jesus, der auferstanden ist und lebt, kann sie durch nichts Irdisches genommen werden. Verstehen Sie? Das ist der Grund. Ist auch schon logisch so. Es kann nichts Ewiges durch was Irdisches genommen werden. Geht gar nicht. Das Irdische stirbt. Klar, ich sterbe, Sie sterben und weiß, was ich weiß, alle tollen Dinge dieser Welt sterben. Ja, aber Jesus doch nicht. Und das meint Paulus, die Kraft seiner Auferstehung. Dass ich ihn erkenne, Vers 10, und die Kraft seiner Auferstehung. Das sind Auferstehungskräfte, das sind Kräfte aus der anderen Welt, die gehen auch nicht weg. Kräfte des Heiligen Geistes, die Jesus von den Toten auferweckt haben. Kräfte, die leibliche und seelische Wunder wirken. Kräfte des Heiligen Geistes, die einen Trost geben, der mehr als irdischer Trost ist. Und Freude selbst im Leide. Kräfte, die einmal, wenn Jesus wiederkommen wird, das Böse binden werden und sein Friedensreich wird er auf dieser Erde aufrichten. Das sind Auferstehungskräfte, weil die dann auf die Welt kommen. Und diese Auferstehungskräfte, Herr, damit erfülle du mich. Mit diesem ewigen Frieden, deiner ewigen Kraft. Nicht, dass ich hier so ein toller Hecht werde, sondern dass ich mit dir in Verbindung bin. Und diejenigen werden dann auch in das Leiden mit Jesus hineingezogen. Ihn möchte ich erkennen und achten Sie auf die Reihenfolge. Ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden. In dieser Reihenfolge. So interessant, ne? Die Gemeinschaft seiner Leiden, wir können das ja nur stockend beten und wünschen. Paulus wünscht sich das. Die Gemeinschaft seiner Leiden, das ist nicht nur ein Leiden, das wir alle haben in der Not und an der Not der Welt, sondern ein Mitteilnehmen an dem, woran Jesus leidet. Das ist nochmal ein großer Unterschied. Wir leiden an Schmerzen und an Krebs und weiß was ich was. Das sind noch nicht die Leiden Christi. Jesus leidet gewiss auch mit den Menschen, die hier auf der Erde leiden, die erschüttert sind durch den Tod eines anderen Menschen, von körperlichen Krankheiten gezeichnet. Dieses Leiden kennen wir und wenn wir nicht völlig abgestumpft sind, können wir das nachempfinden. Aber Jesus leidet darüber hinaus auch daran, dass zum Beispiel in dieser Welt das Vertrauen zu ihm fehlt, dass die Liebe zu ihm fehlt, dass Menschen eben gar kein rechtes Interesse an uns, an ihm haben. Und, liebe Schwestern und Brüder, er leidet auch an uns. Er freut sich an uns und er leidet an uns. Weil er liebt, freut er sich, wenn wir zu ihm kommen und er leidet auch an uns. Und es verursacht reale Schmerzen, auch heute noch bei ihm. Er leidet an uns, dass wir oft so gleichgültig gegenüber uns sind, dass wir uns mit ihm nur abgeben, wenn es uns in dem Kram passt. Seien Sie doch mal ehrlich, ich doch auch. Wie bauen Sie Gott in Ihrem Alltag ein, so wie es Ihnen in den Kram passt? Ich doch auch. Leider. Das verursacht, also wir erkennen überhaupt noch nicht, wer Jesus ist, oft in vielen Bereichen. Deswegen leidet er an uns. Und Paulus sagt, ich möchte dein Leiden erkennen. Und deinem Tod gleichgestaltet werden. Das heißt, auch mit dir bis in den Tod hineingehen. Und je mehr ich ihn, Jesus, erkenne, ihn lieben lerne, desto mehr werde ich ihn sensibel für das, woran er leidet, desto mehr spüre ich auch, was ihn bewegt. Ich beginne daran zu leiden, was ihn schmerzt, an der Gottesblindheit vieler Menschen, an der Zersplitterung der Kirche, an der Missachtung seiner Ordnung und Gebote. Und wissen Sie, Leiden mit ihm ist noch etwas anderes, als sich über das gottlose Pakt zu ärgern. Ja, das tun wir alle. Aber das ist noch was anderes. Das Leiden Jesu ist ja, dass er zugleich sie liebt. Wenn Sie einen gottlosen Menschen vor sich haben, es gibt ja viele, ne? Außer uns, dann gucken Sie mal, beten Sie immer so für ihn, dass Sie wirklich im Herzen haben, Jesus, für den bist du genauso gestorben wie für mich. Und dann wird das Gebet anders. Es wird aus einem wirklichen Mitleiden, auch die Schuld wird nicht beschönigt, aber es wird anders werden. Dieses Jesus kennen war das höchste Lebensziel. Und da merken Sie, wie alle Werte, vielleicht kriegen wir es ein bisschen mit, wirklich umgewertet wird. Dem ordnet Paulus alles unter, nicht aus Zwang, sondern als tiefes inneres Bedürfnis, nicht verbissen, sondern voller Sehnsucht, weil in Jesus das Leben da ist. Ihn möchte ich erkennen. Aber es fängt damit an, dass wir ihn erkennen und nicht nur über ihn nachdenken. Ihn erkennen. Und es ist für jeden möglich, liebe Schwestern und Brüder, für jeden möglich und jede auch. Lasst uns beten. Wie so oft, Herr, kommen wir aus dem Hören über dich in ein Reden mit dir jetzt auch. Und wir danken dir noch einmal, dass du jeden von uns kennst. Du kennst uns und er kennt uns bis in die Tiefen unseres Herzens. Auch unsere Lebensgeschichten. Und jeden und jede von uns liebst du ewig. Deine Liebe falle in unser Herz. Und wir wollen dich auch erkennen. Und wir wollen auch mehr und mehr lernen, Herr, was bewegt eigentlich dich? Nicht, was denken wir, was dich bewegt, sondern was bewegt dich? Mache unser Herz wach für dich. Und damit auch für die ewige Freude, die bei dir ist. Denn deine Freude willst du uns geben, deinen Frieden, aber auch du möchtest deinen Weg mit uns gehen durch diese Welt, zum Segen für andere Menschen. Jesus, wir äußern es als eine Herzensbitte. Wir wollen dich erkennen und mit dir gehen. Amen.